Und deshalb hören wir jetzt aus Gottes Wort Esther 2. Einige Zeit nach diesem Geschehen hatte sich der Zorn des Königs gelegt. Er dachte an das, was Vashti getan hatte und wie sie von ihm getrennt worden war. Seine jungen Diener bemerkten es und schlugen ihm vor, man sollte für den König schöne, unberührte junge Mädchen suchen. Der König könnte Beamte in allen Provinzen seines Reiches beauftragen, diese Mädchen in seinen Harem nach Susa zu bringen. Der königliche Eunuch Hegai, der für die Frauen des Königs verantwortlich ist, kann sie in seine Obhut nehmen und dafür sorgen, dass sie alle Mittel zur Schönheitspflege bekommen. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, sollte dann an Vashtis Stelle Königin werden. Der König fand den Vorschlag gut und gab die entsprechenden Anordnungen. Nun lebte im Palastbezirk von Susa ein jüdischer Mann namens Mordechai ben Jair aus dem Stamm Benjamin. Er war ein Nachkomme von Shimi und Kish. Seine Vorfahren waren unter den Verschleppten gewesen, die vom babylonischen König Nebukadnezar mit König Jojachin von Juda in die Verbannung geführt worden waren. Mordechai hatte nun die Tochter seines Onkels nach dem Tod ihrer Eltern als Pflegetochter angenommen. Sie hieß Hadassah, wurde aber auch Esther genannt und war außerordentlich schön. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und viele Mädchen in den Palastbezirk von Susa gebracht wurden, war auch Esther unter ihnen. Sie wurde in den Königspalast geholt und kam unter die Obhut Hegais, dem Aufseher über den Frauenbereich. Das Mädchen fiel ihm auf und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass ihre Schönheitspflege sofort begann und sie die beste Ernährung erhielt. 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem königlichen Haushalt stellte er ihr zur Verfügung und ließ sie im schönsten Teil des Frauenpalastes wohnen. Esther verschwieg jedoch ihre jüdische Herkunft, wie Mordechai es ihr eingeschärft hatte. Jeden Tag ging Mordechai vor dem Hof des Frauenpalastes vorbei, um zu erfahren, wie es Esther ging und was mit ihr geschah. Wenn nun eines der Mädchen an die Reihe kam, zum König zu gehen, nachdem es ein Jahr lang darauf vorbereitet worden war, denn so lang dauerte ihre Schönheitspflege. 6 Monate mit Myrrenöl und 6 Monate mit Balsamöl und anderen Pflegemitteln. Wenn es also dann zum König ging, wurde ihm alles, was es verlangte, aus dem Frauenhaus mitgegeben. Am Abend ging es in den Palast des Königs und am Morgen kehrte die junge Frau in den 2. Frauenpalast zurück und kam unter die Aufsicht des königlichen Eunuchen Shashgas. Keine von ihnen durfte noch einmal zum König kommen, es sei denn, sie hatte dem König besonders gefallen und wurde namentlich gerufen. Als nun die Reihe an Esther kam, verlangte sie nur das, was Hegai, der königliche Eunuch, ihr empfahl. Sie gewann die Zuneigung bei allen, die sie sahen. Esther war übrigens die Tochter von Abihail. Das war der Onkel von Mordechai, der Esther später als Tochter angenommen hatte. Es war im Januar des 7. Regierungsjahres von Xerxes, als Esther zum König gebracht wurde. Und sie erlangte seine Gunst, der König gewann sie einfach lieb. Seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen Frauen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Dann veranstaltete er zu Ehren von Esther für alle seine Fürsten und Beamten ein großes Festmahl. Den Provinzen gewährte er einen Steuernachlass und teilte mit königlicher Großzügigkeit Geschenke aus. Als die jungen Frauen in das 2. Frauenhaus gebracht worden waren, hatte Mordechai einen Posten am Königshof inne. Und wie er es Esther eingeschärft hatte, erzählte sie niemandem von ihrer jüdischen Herkunft. Sie gehorchte ihm noch genauso wie damals, als sie seine Pflegetochter war. Zu dieser Zeit verschworen sich Bigtan und Teresh, 2 königliche Eunuchen, gegen Xerxes. Sie befehligten die Torwache und planten einen Anschlag auf den König. Mordechai hörte davon und teilte es der Königin Esther mit, die es in seinem Auftrag sofort dem König meldete. Die Sache wurde untersucht und für richtig befunden. Daraufhin wurden beide Eunuchen gepfählt. Den Vorfall trug man in die königliche Chronik ein.
Ich bin heute besonders gut vorbereitet. Ich habe mir heute Morgen gedacht, okay, schau mal dein iPad, schnappst du dir kurz, ist ja alles synchronisiert, drücke auf den Knopf, denke, oh, da passiert ja gar nichts. Von daher habe ich heute das Gefühl, ein bisschen altmodisch unterwegs zu sein. Ich bin mal gespannt. Es macht bestimmt keinen großen Unterschied. Ich habe meine Notizen ja zum Glück ausdrucken können. Aber deshalb ist für mich heute das ein bisschen anders als geplant. Ich hoffe, das macht nichts. Und ich hoffe, dass ihr auch selber wirklich abschalten könnt von all dem, was euch im Alltag einfach belastet, was euch im Alltag einfach mitnimmt, wo ihr euch Sorgen drum macht, wo ihr eure Gedanken einfach drum kreisen. Ich möchte euch einladen in eine kurze Zeit der Stille, wo ihr wirklich einfach alles an Gott abgeben könnt, wo ihr euch frei machen könnt von allem, was euch von Gott einfach trennt, und dass wir uns heute wirklich voll und ganz in der Predigt auf Gott und seine Entscheidung fokussieren können. Ich schließe die Zeit der Stille dann mit einem Gebet ab. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den wir haben dürfen. Danke für die Sonne, danke für die Wärme, danke für deine Liebe, die wir ja immer wieder neu von dir bekommen. Mach uns frei von allem, was uns belastet. Mach uns frei, auf dich zu hören. Nimm alles andere weg, was uns von dir noch trennt. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es immer sehr, sehr schwer, darüber nachzudenken, was ist eigentlich das von dem, wo wir herkommen. Ich habe mir die Predigt vom Christoph nachhören dürfen, weil ich selber nicht da war, und habe es aber zweimal gemacht. Einfach, weil ich so vergesslich bin. Und deshalb will ich euch jetzt nicht fragen, was hat denn der Christoph das letzte Mal gesagt, als es um Esther ging, sondern will das einfach nochmal kurz mitnehmen, denn er hat ja Gott einfach in das Zentrum unseres Lebens gestellt und hat die Frage in den Raum geworfen: Wo ist Gott, wenn wir Entscheidungen treffen? Wo ist Gott in unserem Alltag und wie sehr beschäftigen wir uns eigentlich mit Gott, dass wir auch in unseren spontanen Entscheidungen von Gott gelenkt werden, dass er auch in unseren spontanen Entscheidungen Einzug erhält? Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, das ist doch eigentlich der perfekte Ansatz, diese Fragestellung mitzunehmen in das zweite Buch von Esther. Da gibt es viele Entscheidungen, die getroffen werden, und wir wollen einfach ganz konkret reinschauen, wo steckt eigentlich Gott hinter diesen Entscheidungen? Können wir einen Faden erkennen, können wir erkennen, wo Gott aktiv in diese Entscheidung reinspricht, auch wenn Gott, wie Christoph das auch schon herausgestellt hatte, eigentlich gar nicht zu Wort kommt, wo Gott eigentlich nicht namentlich erwähnt wird in diesem Buch. Da habe ich 10 Punkte tatsächlich mitgebracht. Das klingt super viel, aber ich denke, das wird sehr kurzweilig werden. Und wir steigen voll ein in die erste Entscheidung, nämlich die Empfehlung der Diener. Ich lese dazu immer noch die Entscheidung konkret vor, dann, wenn ihr keine Bibel zur Hand habt, kommt ihr auch sehr gut mit. Die erste Entscheidung sind eben seine Diener. Und ich lese ab Vers 1. Einige Zeit nach diesem Geschehen hatte sich der Zorn des Königs gelegt. Er dachte an das, was Vashti getan hatte und wie sie von ihm getrennt worden war. Ich denke, jeder, der schon mal eine kaputte Beziehung hatte, der weiß vielleicht, was das heißt. Und dann geht es in Vers 2 weiter. Seine jungen Diener bemerkten es und schlugen ihm vor, man sollte für den König schöne, unberührte junge Mädchen suchen. Der König konnte Beamte in allen Provinzen seines Reiches beauftragen, diese Mädchen in seinem Harem nach Susa zu bringen. Der königliche Eunuch Hegai, der für die Frauen des Königs verantwortlich ist, kann sie in seine Obhut nehmen und dafür sorgen, dass sie alle Mittel zur Schönheitspflege bekommen. Das Mädchen, das dem König am besten gefällt, sollte dann an Vashtis Stelle Königin werden. Das ist ein sehr spannender Vorschlag. Ich weiß nicht, wie ihr eure Frauen kennengelernt habt. Ich hatte den Luxus, dass ich nicht in ganz Deutschland bereisen musste, sondern ich durfte ans andere Ende der Straße fahren. War einfacher. Aber es ist trotzdem spannend, dass explizit auch zum Beispiel drinsteht, dass die jungen Diener diesen Vorschlag machen. Die jungen Diener fangen an, dem König zu sehen, okay, der scheint irgendwie gerade nicht so glücklich zu sein mit der Entscheidung, die da getroffen wurde. Wir brauchen irgendwas Neues, wir brauchen einen würdigen Kandidaten für den König, und wir schlagen einfach vor, okay, wir suchen die schönste Frau aus dem ganzen Land. Und dann packen wir die schönsten Frauen alle zusammen und von den schönsten Frauen wird dann nochmal die allerschönste ausgewählt, die dem König am besten gefällt. Und das ist für mich nicht ganz vorstellbar, wie sie das ausgeführt haben, aber es stellt auch sehr deutlich heraus, was deren Fokus war. Der Fokus lag einfach darauf, dem König die schönste Frau zu bieten, die das Land zur Verfügung hat. Ja, spannend. Die Frage, die sich jetzt aber stellt, wo ist Gott und wie hält er jetzt in diese Entscheidung Einzug? Auf den ersten Blick könnte man vielleicht meinen, ja, eigentlich gar nicht. Also, es ist ja eine ganz natürliche menschliche Entscheidung, hey, es ist der König, also muss der König auch die schönste Frau kriegen. Wie kriegen wir die schönste Frau? Gut, wir sammeln einfach alle und gucken, welche dem König am besten gefällt. Aber man hätte das ja auch ganz anders umsetzen können. Man hätte ja auch einfach sämtliche Fürsten fragen können oder sämtliche Könige fragen können, hey, schickt uns eure schönste Tochter, um dem König eine Frau zu finden. Nein, sie entscheiden sich ganz bewusst, völlig frei von irgendwelchen Ständen, einfach zu gucken, hey, welche Frauen gibt es in unserem Land, wie schön sind die und die schönsten davon, die nehmen wir mit. Und ich glaube, dass in dem Moment einfach aufgrund dieses Plans, der da geschmiedet worden ist, Gott schon seine Finger im Spiel hatte, weil das einfach die Möglichkeiten erweitert. Nun hängt natürlich die nächste Entscheidung daran, die Entscheidung des Königs. Funktioniert super, da muss ich nicht die ganze Zeit umgucken. Das ist nämlich der Vers 4b, der zweite Teil. Der König fand den Vorschlag gut und gab die entsprechenden Anordnungen. Nun, also aus rein menschlicher, männlicher Sicht, warum sollte man Nein sagen? Man bekommt als Ergebnis die schönste Frau im ganzen Land. Why not? Also, ist ja relativ einfach, ich muss mir da keinen Stress machen. Also warum sollte ich da Nein sagen? Und im Endeffekt werden alle anderen Männer nachher neidisch sein, weil ich die schönste Frau habe. Könnte man ja jetzt so sagen. Will ich gar nicht viel weiter darauf eingehen. Auch hier einfach einmal die Frage stellen, lässt sich Gott in dieser Entscheidung irgendwie erkennen? Und auch hier würde ich behaupten im ersten Blick, na gut, der König hätte vielleicht die Wahl gehabt, ey, es war ganz cool, was ihr mir vorgeschlagen habt, aber Vashti ist halt immer noch die Frau, die ich lieb gewonnen habe, die möchte ich gerne wieder haben. Muss ja nicht an die große Glocke gehängt werden und dann passt das schon. Sondern der König sagt, okay, der Vorschlag, der mir da gemacht wurde von seinen jungen Dienern, den will ich umsetzen. Das hört sich für mich gut an, das mache ich. Eine spontane Entscheidung vielleicht eine durchdachte Entscheidung, die Bibel sagt da keine konkrete Aussage zu. Aber ich denke, allein die Tatsache, dass das tatsächlich dann jetzt so umgesetzt wird, auch dass genau dieser Plan umgesetzt wird, der König hätte auch sagen können, hey, die Idee ist cool, aber ich möchte nicht irgendwelche Frauen, ich möchte nicht von irgendwelchen Leuten die Frauen, die möglicherweise schön sind, sondern ich möchte hochrangige Frauen haben oder ich möchte eine Ehe eingehen, die politisch mich weiterbringt. Es wären ja alles Möglichkeiten für die Könige gewesen, aber er nimmt konkret diesen Plan an, und öffnet somit die Türen für Gottes Plan. Nun gehen wir weiter in der Geschichte. Wir können nun zum ersten Mal Esther kennenlernen, denn es wird beschrieben, wie Esther aufgenommen wird. Wobei wir lernen erst nicht Esther kennen, sondern wir lernen erst den Onkel ihres Vaters kennen. Aber ich lese das einfach mal vor, Vers 5 bis 8a. Nun lebt im Bezirk, im Palastbezirk von Susa ein jüdischer Mann namens Mordechai. Aus dem stammt Benjamin. Er war ein Nachkomme von Shimi und Kish. Seine Vorfahren waren unter den Verschleppten gewesen, die vom babylonischen König Nebukadnezar mit König Joachim von Juda in die Verbannung geführt worden waren. Mordechai hatte nun die Tochter seines Onkels nach dem Tod ihrer Eltern als Pflegetochter angenommen. Sie hieß Hadassah, wurde aber auch Esther genannt und war außerordentlich schön. Als der königliche Erlass bekannt gemacht war und viele Mädchen in den Palastbezirk von Susa gebracht wurden, war auch Esther unter ihnen. Also, wir lernen ein bisschen die Geschichte kennen, wer ist eigentlich Mordechai, was ist das eigentlich für eine Abstammung, wie gehören die eigentlich zusammen. Kurzer Rückblick nochmal, hier wird auch Hadassah genannt, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, der Virus im Iran, falls ihr die Predigt nicht gehört habt von Christoph. Da versucht man Parallelen zu ziehen, warum Israel Schuld haben sollte. Ja, Esther wird also tatsächlich ausgewählt. In dieser Übersetzung und auch in dieser Sprachform wird es erstmal so deutlich gemacht, okay, die Leute können ihre Töchter in den Palastbezirk bringen. Der nächste Teil sagt es aber relativ anders. Sie wurden in den Königspalast geholt und kamen unter die Obhut Hegais, dem Aufseher über den Frauenbereich. Also hier wird ganz klar gesagt, hey, die Frauen wurden ausgewählt, sie sollten in den Palastbezirk kommen. Das heißt, Esther hat mit dieser ganzen Entscheidung überhaupt gar nichts zu tun. Sehr wahrscheinlich hat auch Mordechai vielleicht nur gesagt, hey, schaut euch die zumindest mal an. Aber die eigentliche Entscheidung, dass Esther mitgenommen wird in den Palastbezirk, lag vermutlich bei den Aufsehern. Und das heißt, dass Esther überhaupt in den Genuss kommt, ausgewählt zu werden, ist eigentlich was relativ Besonderes. Ich weiß nicht, ob ihr den Spruch kennt, ich gehe stark davon aus, dass Schönheit im Auge des Betrachters liegt. Jeder hat vielleicht eine andere Vorstellung von dem, was schön ist. Jeder legt seinen Fokus vielleicht auf was anderes. Die Bibel spricht davon, Esther war außerordentlich schön und scheinbar haben das auch so die Aufseher gedacht. Hey, die Frau, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Das ist eine von den Kandidaten, die wir dem König vorstellen wollen. Die brauchen wir hier. Und dementsprechend wird Esther mitgenommen. Und aufgrund dessen, dass Schönheit so variabel sein kann, glaube ich, dass Gott hier einfach eine riesengroße Rolle spielt. Denn es hätte ja auch sein können, dass die kein Interesse daran haben, dass die Esther einfach nicht schön finden. Und deshalb glaube ich, dass in dieser Entscheidung Gott wirklich sehr präsent ist. Gott hat einen Plan mit Esther und Gott nimmt Esther mit und sorgt dafür, dass sie in den Königspalast reinkommt. Die nächste Entscheidung läuft vermutlich auf eine eher unterbewusste Entscheidung hinaus. Ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt, aber normalerweise, wenn wir neuen Leuten begegnen, dann ordnen wir relativ schnell Personen ein. Wir sagen relativ schnell, gefällt mir nicht, die Art gefällt mir nicht und machen vielleicht sogar Schubladen auf und stecken die Person schon mal da rein und dann war es das. Und vielleicht ändert sich das irgendwann nochmal, wenn man die Person näher kennenlernt, aber das ist irgendwie menschliches Denken. Und ähnlich passiert das mit Haggai, dem Eunuchen, der für die Frauen verantwortlich war. Denn da lese ich euch einmal Vers 9 vor. Das Mädchen gefiel ihm und gewann seine Gunst. Er sorgte dafür, dass sie ihre Schönheitspflege sofort begann und sie die beste Ernährung erhielt. 7 ausgewählte Dienerinnen aus dem königlichen Haushalt stellte er ihr zur Verfügung und ließ sie im schönsten Teil des Frauenpalastes wohnen. Relativ schnell wird auch Haggai dahin gebracht, zu sagen, ey, die Frau, die ist was Besonderes, die müssen wir ganz besonders fördern. Er hat scheinbar auch das in Esther gesehen, was die Bibel sieht, denn die Bibel sagt, sie ist außerordentlich schön. Sie muss also wirklich Potenzial gehabt haben, vor den König gebracht zu werden. Und auch diese Entscheidung ist ja auch getragen davon, dass sie zum König kommen soll, dass sie irgendwann an die Seite des Königs gestellt werden soll. Und da glaube ich auch da, Gottes Wirken ist da voll und ganz mit drin. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Warum sollten die Aufseher und der Eunuch die gleiche Empfindung haben, wie auch nachher der König und alles dahin arbeiten, dass Esther die beste Behandlung kriegt, die schönsten Bereiche des Palastes verwenden kann, 7 Dienerinnen zur Verfügung stellt, das ist ja alles andere als selbstverständlich. Und die Bibel nimmt es eben so explizit auf. Und ich glaube, da können wir einfach Gottes Wirken wahrnehmen, ohne dass er wirklich aktiv in dieser ganzen Geschichte mit vorkommt. Zumindest beschrieben wird. Und das ist ein erstaunlicher Prozess, den wir oft gar nicht so am Schirm haben. Die nächste Entscheidung ist dahingehend aber sehr herausfordernd. Das ist nämlich die Entscheidung, dass Esther gehorsam bleibt oder auch die Entscheidung, dass Mordechai ihr einen Auftrag quasi gibt. Das ist der Vers 10. Esther verschwieg jedoch ihre jüdische Herkunft, wie Mordechai es ihr eingeschärft hatte. Ist ja eigentlich ein bisschen merkwürdig. Normalerweise sind die Juden relativ stolz auf ihre Herkunft. Sie haben diese riesen Geschlechtsregister, sie können nachweisen, ich komme aus dem Stamm. Und das hat sich auch lange Zeit nicht geändert. Auch wenn sie aus dem Exil zurückkommen, dann wurden gerade diese Stammeslisten geprüft. Und wer nicht nachweisen konnte, woher er kommt, es gab dann Schwierigkeiten. Es ist unfassbar, wie detailliert das zum Teil nachgehalten wurde. Aber Mordechai beauftragt Esther, und Esther ist in dem Moment gehorsam, das auf keinen Fall kundzutun. Eigentlich finde ich das ein bisschen merkwürdig. Gut, man könnte sagen, Esther hatte vermutlich, oder Mordechai hatte die Sorge, wenn rauskommt, dass Esther eine Jüdin ist, dann wird sie vermutlich nicht die Gunst von Hegai erhalten. Man will ja keine ausländische Frau an die Seite des Königs bringen. Man will ja das eigene Volk repräsentieren und nicht nur irgendwelche Völker, die man besiegt hat, denen irgendwelche Machtchancen bieten. Wäre eine Möglichkeit. Aber was sagt eigentlich jetzt diese Aussage über Gott aus? Wo steckt eigentlich Gott in dieser Entscheidung mit drin? Eine Entscheidung, die ja möglicherweise, lässt sich nur darüber spekulieren, Auswirkungen auf Esthers Karriere hat, ob sie überhaupt dem König vorgestellt wird oder nicht, ob sie die Schönheitsbehandlung bekommt oder nicht. Was oder wo steckt Gott in dieser Entscheidung drin? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich super schwierig finde und ich glaube auch gar nicht endgültig beantworten kann. Der spannende Punkt für mich in ihrem Gehorsam ist, ob das jetzt sinnvoll war, ob das nötig war, ob das was Gutes war, ob das Teil von Gottes Plan war, lässt sich nicht hundertprozentig beantworten. Fest steht aber, dass durch diese Entscheidung Gottes Plan einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Sollte es positive Folgen gehabt haben, dass zum Beispiel, ich weiß nicht genau, wie gut ihr das Buch Esther kommt, ich greife ein bisschen vorweg, dass die ganze Geschichte, um gegen die Juden vorzugehen, schon im Vorfeld verhindert hätte werden können, weil der König wusste, meine Frau ist auch Jüdin, das wäre ja total blöd, wenn die da mit in Leidenschaft gezogen wird. Man hätte das Buch wahrscheinlich ein bisschen anders schreiben müssen, aber die Entscheidung zeigt im Endeffekt, egal wie wir Menschen uns zum Teil entscheiden, dass Gottes Plan da drüber steht. Gottes Plan ist nicht von unseren Entscheidungen abhängig. Ob die möglicherweise positiv sind für das Weltgeschehen, ob sie möglicherweise negativ für das Weltgeschehen ist, wer sind wir, dass wir das beurteilen können? Aber wir können beurteilen, dass Gottes Plan darüber steht. Gott bringt seinen Plan zu einem Ziel. Und dann gehen wir mal in der Geschichte weiter. Eine schöne Erzählung. Ich überspringe mal den Schritt mit der Schönheitspflege und wir gehen direkt rein in den Vers 15. Als nun die Reihe an Esther kam, verlangte sie nur das, was Hegai, der königliche Eunuch, ihr empfahl. Ich weiß nicht genau, welche Möglichkeiten damals zur Verfügung standen, was alles man hätte bekommen können, um vor den König zu treten. Ich gehe stark davon aus, die Frauen haben versucht, sich bestmöglich dem König darzustellen, weil das Ziel war ihrer ganzen Mission, die sie da hatten. Und Königin genannt zu werden, ist vermutlich auch nicht unbedingt das Schlechteste. Aber Esther trifft die Entscheidung, ich weiß nicht, was der König wirklich will. Aber ich kenne da jemanden, der die Frauen des Königs wirklich lange bewahrt, für sie sorgt. Und dieser Mann weiß mit Sicherheit besser als ich, was der König möchte. Und ich frage einfach ihn. Ich nehme das mit, was er mir empfiehlt. Ich brauche nicht mehr und nicht weniger. Und das zeigt einmal mehr, wie wir Menschen uns unterschiedlich entscheiden können, wie wir andere Menschen auch unterschiedlich beeinflussen wollen. Ich glaube, auch wir Christen können uns da nicht frei von sprechen, dass wir möglichst gut auf andere wirken wollen und dann oft zu Mitteln greifen, die völlig am Ziel vorbeischießen. Wir brauchen manchmal Leute, die uns einfach zeigen, wie wir am besten auf andere Leute wirken. Und Esthers Entscheidung hier spiegelt vermutlich auch eine Rolle in Gottes Plan wider. Denn aufgrund dessen, wie sie sich entscheidet, geht es in der Geschichte auch weiter. Im Vers 15. Sie gewann die Zuneigung bei allen, die sie sahen. Esther war übrigens die Tochter Abihail. Das war der Onkel von Mordechai, der Esther später als Tochter angenommen hatte. Und Vers 16, wo es konkret wurde, es war im Januar des 7. Regierungsjahres von Xerxes, als Esther zum König gebracht wurde und sie erlangte seine Gunst. Also ihre Entscheidung hat tatsächlich einen positiven Effekt, dass eigentlich alle, die sie sehen, denken, wow, das wird sehr wahrscheinlich die neue Königin. Und auch der König denkt, wow, ich habe leider nicht gesehen, wie viele Frauen im Vorfeld schon vor den König gebracht wurden. Es wird vermutlich mehr als eine gewesen sein. Und der König denkt, hey, alle, die vorher waren, es war vielleicht nett, aber die Frau, die ist was ganz Besonderes. Und das heißt, diese Entscheidung von Esther, sich bewusst die Hilfe zu suchen, die sie brauchte, kann eigentlich ja nur von Gott getrieben sein. Sie stellt nicht sich in den Fokus, sie stellt jemand anderen für sich in den Fokus. Sie baut darauf, dass jemand Ahnung hat, der ihr weiterhelfen kann. Und ich glaube, dass auch da Gott einfach einen riesengroßen Einfluss hat. Ob das eine spontane Entscheidung war, wo sie gesagt hat, hey, ich bin heute dran, oh, hoppla, ich gehe nicht davon aus, sondern sie hat sich darauf vorbereitet. Was könnte ich alles mitnehmen? Was ist das, was dem König gefallen könnte? Und sie kommt wahrscheinlich durch Gottes Hilfe, durch ihre Beschäftigung mit ihrem Gott dazu, hey, ich frage den, der es wahrscheinlich am besten wissen müsste. Und dann, habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, kommt die Auswahl des Königs in Vers 17. Der König gewann sie einfach lieb. Seine Zuneigung zu ihr war größer als zu allen anderen jungen Frauen. Deshalb setzte er ihr die Krone auf und machte sie an Vashtis Stelle zur Königin. Ja, damit ist die Sache wohl gegessen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen noch darauf gewartet hätten, selber an die Reihe zu kommen. Vielleicht hat der König nachher auch noch gedacht, komm, ich probiere mal noch ein paar andere aus. Aber fest steht, Esther, die von der Bibel als außerordentlich schön beschrieben wird, erlangt die Gunst vom König. Sie wird höher gestellt als alle anderen Frauen, die da sind, und wird tatsächlich Königin. Auch hier komme ich nochmal auf ein älteres Argument zurück. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Die Bibel scheint die gleiche Art und Weise zu haben, wie der König die Schönheit zu beurteilen. Und so wird Esther tatsächlich Königin. Aber allein die Tatsache, dass es so weit kommt, ist, glaube ich, auch heutzutage was unfassbar Spannendes. Ich weiß nicht genau, was alles da noch passiert ist. Man kann sich ja vermutlich auch schlecht reinlesen. Aber wir dürfen einfach dieses ganze Geschehen mal zusammenfassen. Alles das, was jetzt in diesem ersten Teil passiert ist, wo Esther herkommt, was alles passiert ist, damit sie an den Palast kommt, wie sie auf die Leute gewirkt hat, wie ihre Entscheidung war, um vor den König zu kommen, das alles möchte ich einmal kurz zusammenfassen und euch drei Punkte nennen, die mir da sehr wichtig geworden sind. Das ist einmal der Punkt, dass Gottes Plan einfach unaufhaltsam ist. Also auch wenn er in diesem Buch einfach nicht beschrieben wird, auch wenn sein Name nicht genannt wird, sein Plan wird durchgesetzt. Egal ob die Entscheidungen, die wir haben, positiv oder negativ sind, wie Esthers Art, an ihre Herkunft zu verschweigen. Das ist völlig egal. Gott sorgt dafür, zum Beispiel durch die Gunst, die sie bei Hegai empfängt, oder auch dann direkt vor dem König, sorgt dafür, dass sein Plan an sein Ziel kommt. Ein zweiter Punkt ist aber, wir dürfen uns darauf vorbereiten, wir dürfen bereit sein, diesen Weg auch zu gehen. Ich weiß nicht genau, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt, ob ihr in Esthers Situation ähnlich gehandelt hättet. Als Pflegetochter von Mordechai plötzlich an den Königspalast gerufen zu werden, mit der Aussicht, Königin zu werden, klingt vielleicht verlockend, aber man weiß ja, was mit Vashti passiert ist. Und es ist sehr deutlich, dass der König nicht unbedingt wohlgesonnen ist, wenn man sich nicht so verhält, wie er das gerne hätte. Vielleicht hätte man auch einfach sagen können, ja, ist ja ganz nett, dass ich jetzt ausgewählt wurde, aber ich bemühe mich erst gar nicht darum, Königin zu werden. Das ist mir einfach alles zu heikel. Ich möchte lieber wieder zurück zu meinem Onkel, nein, zu dem Onkel meines Vaters. Möchte lieber wieder in meinem kleinen Kreis sein, wo meine Entscheidungen vielleicht gar nicht so viel zählen, wo ich einfach ich selbst sein kann. Nein, wir dürfen bereit sein, auch Gottes Weg mitzugehen. Auch wenn es was ganz Großes geben kann, auch wenn ja, ganz viel dadurch verändert werden kann. Wir dürfen uns bestmöglich darauf vorbereiten, uns Gott zur Verfügung zu stellen, durch unsere Entscheidung. Und das trifft nochmal die Frage auch, die der Christoph gestellt hat. Wenn wir spontane Entscheidungen treffen, wie sehr binden wir Gott in unserem Alltag eigentlich mit ein, damit wir bereit sind für den Auftrag, den er für uns hat? Damit wir bereit sind, in seinem Plan einfach mitzuwirken? Und ich denke, jeder von euch hat da mehrere Möglichkeiten. Ob das die persönliche Bibellese ist, die bei mir persönlich mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Ob das vielleicht Podcasts sind, die man hören kann. Bibelauslegungen oder Themen, die einen befassen. Ob das die Gemeinde konkret ist. Ob das ein Gottesdienst ist, ob das eine Gebetsstunde ist, ob das vielleicht eine Jugendgruppe ist. Wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir uns in unserem Alltag bewusst mit Gott auseinandersetzen können und uns bewusst vorbereiten können auf das, was sein Plan ist. Und ein dritten Punkt. Gottes Weg führt auf jeden Fall zum Ziel. Also da führt einfach nichts, wirklich gar nichts dran vorbei. Am Ende steht nicht irgendein König, am Ende steht nicht irgendein Mann, der die Frauen beaufsichtigt, am Ende steht nicht Esther, am Ende steht einfach nur Gott, der sein Ziel vor Augen hat und sein Ziel erreicht. Alles, was dazwischen ist, gebraucht er, um sein Ziel zu erreichen. Wer aufgepasst hat, weiß, dass das bisher sieben Entscheidungen waren. Das heißt, wir sind auch noch nicht ganz am Ende. Wir wollen uns die letzten drei auch nochmal kurz anschauen. Das ist eine neue Szene. Wir machen da einen kleinen Sprung. Es wird geschrieben, dass Mordechai dann einen Posten am Königshof innehat, dass die anderen Frauen alle in das zweite Frauenhaus gebracht wurden. Und jetzt steigen wir ein in eine Situation, die Geschichte sehr stark beeinflussen wird. Und da habe ich auch drei Entscheidungen euch mitgebracht. Die erste Entscheidung ist, die stand schon da. Die erste Entscheidung ist Mordechais Aufmerksamkeit, wie er die Dinge dann auf einmal wahrnimmt. Ab dem Vers 22 lese ich dann jetzt vor. Nein, ich muss euch ein bisschen weiter mitnehmen. Vers 21. Zu dieser Zeit verschworen sich Bigtan und Teresh, zwei königliche Eunuchen, gegen Xerxes. Sie befehligten die Torwache und planten einen Anschlag auf den König. Kurzer Hinweis dahin: in meiner Recherche im Vorfeld fand ich das spannend, dass die Satzstruktur da einfach gar nicht klar ist. Es macht keinen großen Unterschied. Aber es gibt Auslegungen, die sagen, sie befehligten die Torwache oder sie hatten einen Wachposten in dem Moment inne vor dem König. Da gibt es spannende Auslegungen. Ich denke, das Prinzip ist dabei egal, weil feststeht, dass sie einen Plan geschmiedet haben, um gegen den König vorzugehen. Und Mordechai hörte davon und teilte es der Königin Esther mit. Mordechai hört also jetzt, da sind Leute, die wollen dem König an den Kragen gehen. Denen hat das alles irgendwie nicht gefallen, die wollen dem ein Ende setzen. Und er ist aufmerksam und entscheidet sich dafür, das muss ich melden. Spannenderweise meldet er das nicht anderen Wachposten oder dem direkten königlichen Beratern oder dem König selber. Er meldet es Esther. Eigentlich würde ich sagen, ist das merkwürdig. Vielleicht in einem Staat, der sehr viel mit Korruption zu tun hat, sollte man sich nicht immer an die Polizei wenden oder an die Exekutive, was auch immer das sein soll. Aber Mordechai entscheidet sich konkret dafür, das, was er gehört hat, Esther mitzuteilen und nicht irgendwelchen anderen. Das ist eine spannende Wegführung und die nächste Entscheidung, die getroffen wird, ist dann eben auch Esthers Entscheidung, das weiterzugeben, zu melden, das Vertrauen zu haben, dass Mordechai recht hat. Vers 22, der zweite Teil, die es in seinem Auftrag sofort dem König meldete. Also, sie suchen einen Weg gemeinsam. Hey, Esther vertraut Mordechai, dass das, was er gehört hat, tatsächlich wahr ist. Und sie geht direkt zum König und meldet dieses Problem. Im späteren Verlauf stellen wir nochmal fest, dass es gar nicht so einfach war für Esther, direkt vor den König zu kommen. Und es ist sehr spannend, dann dieses ganze Gesamtkonstrukt zu beobachten, weil Esther wirklich einfach diese Entscheidung trifft, okay, auf Basis von meinen Erkenntnissen, ich vertraue Mordechai, dass der mir nicht was Falsches erzählt und ich gehe dahin und sage, hey König, da sind zwei, die wollen ja nicht kragen. Und dann gibt es auch noch eine Untersuchung. Der ganze Sachverhalt wird nicht einfach angenommen. Es wird nicht einfach gesagt, okay, ihr sagt das, wir sorgen dafür, dass das Ganze ein Ende nimmt. Nein, es wurde eine Untersuchung abgehalten. Vers 23, die Sache wurde untersucht und für richtig befunden. Daraufhin wurden die beiden Eunuchen gefällt. Den Vorfall trug man in die königlichen Chronik ein. Also nicht nur die Tatsache, dass Mordechai das überhaupt mitbekommen hat, ist eigentlich ein bisschen merkwürdig, sondern tatsächlich, dass sich die, ich sag mal, so blöd angestellt haben, dass das nachverfolgbar war, dass sie tatsächlich irgendwelche Fehler begangen haben, dass es nachverfolgbar war und sie dann entsprechend schuldig gesprochen wurden. Das alles sorgt dafür, dass es einen Eintrag gibt in der königlichen Chronik. Und diese ganzen Entscheidungen haben einen weitreichenden Einfluss, der für die beiden aber gar nicht wirklich zu überblicken ist. Also man könnte jetzt vielleicht sagen, okay, wir haben den König das Leben gerettet, wir sind so gut, wir werden jetzt viel, viel besser behandelt. Möglicherweise, die Bibel spricht davon erstmal nicht. Aber Gott hat einen Plan mit der ganzen Situation. Gott hatte einen Plan damit, dass Mordechai das überhaupt mitkriegt. Gott hat einen Plan dafür, dass Mordechai tatsächlich das über Esther an den König bringt. Esther hatte den Mut dafür, das direkt vor den König zu bringen. Und auch Gott hat dafür gesorgt, dass diese Untersuchung tatsächlich dazu führt, dass die zwei Eunuchen überführt werden. Gott sorgt dafür, dass sein Plan wirklich ans Ziel kommt. Für uns heute will ich noch ein bisschen das nochmal wiederholen. Die drei Punkte, die für mich einfach super wichtig sind. Dass Gottes Plan eben einfach nicht aufzuhalten ist. Egal, was wir für Entscheidungen treffen, egal, was wir mit unseren Entscheidungen meinen, beeinflussen zu können, Gottes Plan dahinter lässt sich durch uns nicht verhindern. Aber wir dürfen uns darauf vorbereiten, dass wir diesem Plan einfach nicht im Weg stehen, dass wir bestmöglich Gott zur Verfügung stehen, dass wir uns vorbereiten, seinen Weg mitzugehen. Und wir dürfen wissen, dass am Ende Gott steht. Gott erreicht sein Ziel. Gott ist souverän. Er steht über allem, über all unseren Entscheidungen, über all unseren Plänen, über all den Plänen der großen Mächte, die es auch heutzutage gibt. Gott steht darüber und er verfolgt seinen Plan und er kommt auf jeden Fall an sein Ziel. Und ich möchte euch einen Vers aus Römer 6, Vers 13 den Vers aus Römer 6, Vers 13 mitgeben, weil der mich einfach immer wieder neu bewegt und mich ermutigt, mich wirklich mehr mit Gott auseinanderzusetzen, mehr mit der Bibel auseinanderzusetzen, mehr in der Gemeinde mitzugucken. Und den möchte ich euch zum Abschluss noch vorlesen. Und stellt eure Glieder nicht mehr der Sünde zur Verfügung als Werkzeug des Unrechts, sondern stellt euch Gott selbst zur Verfügung. Da fehlt, glaube ich, ein Stück. Ich lese es wieder so vor. Auch gut, danke. Sondern stellt euch Gott selbst zur Verfügung als Menschen, die vom Tod zum Leben gekommen sind. Und bietet ihm eure Glieder als Werkzeuge der Gerechtigkeit an. Wenn wir das in unserem Leben mit einbauen, dann ist es überhaupt kein Problem mehr für uns, uns Sorgen zu machen über die Entscheidung, die wir treffen. Weil wir uns voll und ganz darauf konzentrieren dürfen, hey, wir wollen uns Gott zur Verfügung stellen. Er ist derjenige, der in uns lebt. Jesus Christus lebt in uns. Es ist nicht mehr mein Leben, es ist ein Leben, das ich für Gott leben möchte. Und dann darf ich mich hingeben als Werkzeug der Gerechtigkeit, als Werkzeug in Gottes Plan und darf darauf bauen, dass Gott souverän ist und dass er an sein Ziel kommt und ich darf ein Teil des Ganzen sein. Und ich will euch Mut machen, das weiter zu leben, das in euren Alltag mit einzubauen, bewusst sich selbst immer wieder mit Gott zu befassen, sich so mit Gott zu befassen, dass er Einzug auch in eure spontanen Entscheidungen erhält. Gleichzeitig aber das Wissen zu haben, dass Gott in seinem Plan einfach nicht aufzuhalten ist. Gott steht über allem, aber er möchte uns gebrauchen. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann gebraucht er uns auch zu was Gutem. Ich möchte euch noch zu einem Gebet einladen und ich möchte euch bitten, zur Ehre Gottes einfach dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir für das Buch Esther. Ich danke dir, dass wir darin lesen dürfen, dass wir uns daraus was mitnehmen dürfen, auch wenn dein Name in diesem Buch einfach nicht auftaucht. Ich danke dir, dass du einen Plan hast, der souverän ist, der über allem steht und der nicht von uns Menschen einfach kaputt gemacht werden kann. Ich danke dir, dass du uns trotzdem gebrauchen möchtest, dass wir uns dir zur Verfügung stellen dürfen und dass wir erfahren dürfen, was dein Plan für unser Leben ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen öffnest für die wichtigen Dinge in unserem Leben. Und dass du uns immer mehr zu Werkzeugen machst in deiner Hand. Amen.